Heute möchte ich mit Christian Dittrich Opitz über, so ist der Untertitel seines Buches, das er mit Christian Salvesen geschrieben hat, Normopathie, das drängendste Problem unserer Zeit. Normopathie. Der Christian wird uns gleich nochmal erklären, was Normopathie ist. Im Prinzip geht es darum, dass ich mich seit 2 Jahren frage, wie kommt es, dass so viele Menschen Dinge tun, die mit ihrem bisherigen Leben eigentlich gar nicht so viel zu tun hatten, so gehorsam, im vorauseilenden Gehorsam Dinge tun, die von der Regierung als Regel vorgegeben werden. Norm ist übersetzt die Regel. Und der Christian wird uns mit Sicherheit ein paar Hinweise geben, woher diese Normopathie, die sie um sich gegriffen hat, stammt. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Christian, ich habe dich im Vorfeld nach deiner Berufsbezeichnung gefragt und gesagt, ich habe gar keinen Beruf gelernt. Ich bin Autodidakt. Magst du kurz unseren Zuschauern dich vorstellen? Also, wie kann man sich das vorstellen? Du bist jetzt Autor und Seminarleiter. Hast dir alles selber beigebracht? Du hast kurz erzählt, da gab es einen, wie das ja bei ganz vielen Menschen so ist, einen Punkt, wo sich ziemlich viel im Leben verändert hat. Also sozusagen Neudeutsch Impact, also eine Nachricht oder sonst was. Magst du damit anfangen?
Ja, es war vor inzwischen 39 Jahren, da war ich 13 Jahre alt, als ich zunehmende Rückenschmerzen hatte und Bewegungseinschränkungen und dann damals in Berlin lebend, war ich in Behandlung bei einem Professor der Orthopädie, der ein gutes Renommee hatte, der damals auch der ärztliche Betreuer von Hertha BSC war. Und stellte sich raus, dass eine beginnende Spondylose, ein beginnender Frühstadium Morbus Bechterew war. Und das ist eine Krankheit, für die die Medizin bis heute keine Heilung in Aussicht stellt. Damit wird man früh pensioniert, damit hat man dann Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis. Und ich war 13 Jahre alt und ich war ein total bewegungshungriger junger Mensch. Und es war eine katastrophale Nachricht für mich. Und bis dahin war mein Weltbild so, dass ich dachte, naja, Wissenschaft weiß immer wirklich Bescheid. Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt nicht in Frage gestellt und hatte mich schon sehr früh als Kind für Naturwissenschaft interessiert und sehr viel gelesen über verschiedene Themen, Physik, Biologie, Chemie und so weiter, auch Medizin. Und das war so ein Wendepunkt, wo ich anfing zu überlegen, halte ich es für wahrscheinlich, dass die Natur es irgendwie so vorgesehen hat oder dass irgendwie einfach Pech ist, dass ein 13-Jähriger sich nicht mehr schmerzfrei bewegen kann. Also das war so eine Krise und ein Zweifel. Und dann hatte ich auch einen Kampfkunstlehrer. Ich habe damals zuerst Judo und dann Silat, das ist eine indonesische Kampfkunst, praktiziert. Und dieser Silat-Lehrer, ein Mann aus Indonesien, der nur wenige Jahre zur Schule gegangen war, der also keine akademische Bildung hatte, der konnte mir mit ein paar simplen Übungen enorm helfen. Also da hatte ich sehr schnell Verbesserungen meines Zustandes erlebt, vor allem in meiner Beweglichkeit, auch in der Schmerzfreiheit. Und so hat sich dann mein Weg ins Rollen gebracht, dass ich also außerhalb unseres anerkannten Bildungssystems einfach geschaut habe, was finde ich für Informationen, was finde ich für Hinweise, die für mich plausibel sind. Und natürlich war das Ganze ein Weg mit viel Versuch und Irrtum und mit einer ganzen Menge Sackgassen. Das war jetzt nicht so ein linearer Prozess von, ich habe immer besser verstanden, was wichtig ist. Aber ich bin dem eben treu geblieben, dass ich daran geglaubt habe, dass irgendwo in der Natur Intelligenz steckt und dass es Mittel und Wege geben kann, die zugänglich zu machen für uns. Für mich war natürlich am Anfang dieser Bereich körperliche Heilung im Vordergrund. Und irgendwann hat das Ganze eben dann auch in der Tiefe so funktioniert, dass ich als 18-Jähriger mich wieder richtig gut bewegen konnte. Das wurde sukzessive besser über die Jahre. Und ich habe Leichtathletik und Triathlon betrieben. Ich bin geklettert. Ich habe diverse Sachen mit meinem Körper gemacht, von denen es 5, 6 Jahre zuvor hieß, wirst du nie wieder machen können. Ja, und das hat mich dann durch ein paar Zufälle und Begegnungen mit Menschen auch dazu gebracht, dass ich meine Ideen, wie man den Körper zunächst unterstützen kann für körperliche Selbstheilung, geteilt habe mit anderen. Also ich bin zu diesem Beruf zunächst mal als Referent, als ja, jemand, der viele Vorträge gemacht hat, mit 19, 20, 21 Jahren fing das so an, so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war also nicht ein Plan. Und ja, das mache ich jetzt seit 32 Jahren, dass ich meine Ideen mit Menschen teile darüber, wie man in Körper und Psyche und Lebensenergie sich wieder der Natur anvertrauen kann, wie man einiges aus dem Weg räumen kann, was natürlichen Wirkungsprinzipien im Weg steht. Und ganz von alleine haben sich im Laufe der Jahre die Themen erweitert. Ich habe mich dann auch sehr viel mit Bewusstsein beschäftigt und mit den spirituellen Traditionen, mit Zusammenhängen zu modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und es ist Work in Progress. Ich bin kein Experte, sondern vor allen Dingen ein Schüler dessen, was ich mit Menschen teile. Ja. Ich liebe das Modell des Anfängergeistes aus dem Zen. Und so sehe ich mich. Und insofern, ja, habe ich keine fixfertige Berufsbezeichnung, sondern ich bin Autodidakt, ich bin Lernender. Und auf dem Weg meines Lernens teile ich mit anderen die Dinge, die ich als wertvoll erachte.
Und letztendlich, also was du jetzt geschildert hast, ist das kein Wunder, dass du ein Buch über Normopathie schreibst, der du schon als 13-Jähriger dich nicht einfach an die vorgegebenen Regeln hältst, dass wenn ein Professor dir sagt, ne, da ist was ganz Schlimmes und du hast eine unheilbare Krankheit, ne, Klammer auf, unheilbar ist ja wie die Lizenz zum Gelddrucken, ja, für die Pharmaindustrie oder das sogenannte Gesundheitssystem, Klammer zu, dass du dich da nicht dran gehalten hast, sondern deinen eigenen Weg gegangen bist, ja. Und das ist ja letztendlich schon fast der Schluss deines oder eures Buches. Ja, wie kommt man da raus? Ne? Aber vielen, vielen Dank, dass du uns dich mal so vorgestellt hast, wie du dazu gekommen bist. Wie würdest du Normopathie definieren? Und zwar, das ist ja zwar das drängendste Problem unserer Zeit, aber es ist ja nichts Neues.
Es ist überhaupt nichts Neues.
Ja.
Normopathie ist für mich die Übersteigerung, die pathologische Übersteigerung einer ganz natürlichen sozialen Funktion des Menschen. Wir sind Säugetiere, die soziale Wesen sind und darauf angewiesen sind. Na, es gibt ja manche Reptilien, die schlüpfen aus dem Ei und sind selbstständig lebensfähig, so kleine Schildkröten, die dann ins Meer krabbeln und dann geht die große Reise los. Das ist ja bei uns nicht so. Wir sind ja in unserem Überleben angewiesen auf Zugehörigkeit. Und es gab einen Anthropologen, den Robin Dunbar, der hat mal durch lange Studien an Naturvölkern festgestellt, dass Gemeinschaften, die nicht größer sind als 150 Menschen, dass sie eine ganz große soziale Gesundheit aufweisen. Also ein paar Sachen, die es zum Beispiel nicht gibt in solchen Gemeinschaften bis zu dieser Größe, sind Diebstahl. Es gibt auch keinen Handel, es gibt keine Verträge, es gibt also das Prinzip der Reziprozität. Das heißt, jemand hat erfolgreich gejagt und teilt mit allen. Und da wird nicht festgelegt, ja, aber nächstes Mal, wenn du jagst, dann musst du das auch machen, weil das sowieso selbstverständlich ist. Was Dunbar auch herausgefunden hat, was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, Menschen in Gemeinschaften bis 150 Personen berühren sich häufiger. Also so, wenn sie sprechen, sie legen die Hand auf die Schulter oder ja, Körperkontakt, also einfach so kleiner Körperkontakt im Alltag ist viel normaler. Und in solchen Gemeinschaften gibt es ja auch die Notwendigkeit der Zugehörigkeit. Und auch da finden wir jetzt nicht so dieses, jeder macht einfach sein Ding. Ja? So, sondern es gibt eine hohe soziale Verbundenheit und es ist selbstverständlich, dass man sich in die Gemeinschaft einfügt. Und dann gibt es vielleicht mal eine Visionssuche oder Rituale, in denen Menschen eine Zeit in der Einsamkeit verbringen. Ja. Aber es gibt offenbar in uns Menschen dieses angelegte soziale Verhalten, dass Zugehörigkeit was Wichtiges ist, was Gesundes. Aber wir Menschen haben eben im Unterschied zu anderen Tieren diese eine Fähigkeit, von der heutzutage Wissenschaftler auch sagen, das ist eben der Grund dafür, dass der Mensch die dominante Spezies geworden ist und sich so unglaublich verbreitet hat. Und ich glaube ja heute, wie 83% der Biomasse an Säugetieren ist ja menschlich. Ja, das ist ja also vollkommen eine extreme Umkehrung von dem, wie klein unser Anteil mal war, rein an wie viel Körpermasse Mensch hier auf der Erde rumläuft. Da sind wir ja mit Abstand die dominante Spezies geworden. Warum? Ist es kognitive Intelligenz? Nicht unbedingt. Delfine sind hochintelligent, Primaten sind hochintelligent. Aber das, was wir Menschen halt können, ist, wir können uns in riesigen Kollektiven organisieren. Ja, die Schimpansen Afrikas, die können keinen gemeinsamen Staat gründen. Die haben ihre Horde und die Horde einen Kilometer weiter, das sind halt die anderen und die werden nie kooperieren. Und wir Menschen haben diese Fähigkeit entwickelt. Wir haben eben es irgendwie geschafft, uns zu organisieren in Kollektiven, die weitaus größer sind als diese 150 Menschen. Und dann gibt es eben Misstrauen und dann gibt es Diebstahl und dann gibt es Handel. Auch Handel ist etwas, das kommt in kleineren Gemeinschaften nicht vor. Das war ja der Irrtum von Adam Smith, dem Autor von Wohlstand der Nation, was ja manchmal so als Bibel des Kapitalismus bezeichnet wird, wobei ich schon glaube, dass da auch vieles aus dem Kontext genommen wird. Smith war schon auch ein Moralphilosoph, ne, der ja auch über die Ethik und das moralische Gefühl geschrieben hatte in einem anderen Buch. Aber er ging davon aus, Handel wohnt dem Menschen inne. Das hätten Menschen schon immer gemacht. Auch die Eingeborenen im Dschungel würden das machen. Und das stimmt offensichtlich nicht. Kleine Gemeinschaften brauchen keinen Handel, denn Handel ist ja irgendwie ein Vertrag. Handel will ja sicherstellen, ne, was man heute dann so in Esoterikkreisen den Energieausgleich nennt und so, weil man ja von so schnöden Sachen wie Preis und Geld nichts hören will. Aber es ist ja ein Vertrag und den brauchen eben kleine Gemeinschaften nicht. Und sobald sich dann eben Zivilisationen begründet haben, Menschen, die sich in größeren Kollektiven organisiert haben, da gab es dann eben auch die Notwendigkeit an eine Anpassung in eine Gemeinschaft, die man überhaupt nicht mehr überblickt und wo man eben auch Entscheidungsträger gar nicht mehr kennt. Der kleine Stamm, der kennt den Häuptling oder die weise Frau oder die Schamanin oder wer auch immer das jetzt ist, das Orakel. Also wer auch immer da vielleicht eine Autoritätsposition hat in so einer kleinen Gemeinschaft, kennt man die Leute. Und in einer kleinen Gemeinschaft sieht man ja auch die Auswirkungen von Entscheidungen unmittelbar. Also das, was heute möglich ist in der Art, wie sich unsere Staaten organisieren, nämlich dass Entscheidungen getroffen werden und die Folgen, die können unsichtbar gemacht werden oder die werden in 20 Jahren sichtbar. Das ist ja in einer ganz kleinen Gemeinschaft manchmal auch so, dass man langfristig Folgen nicht überblicken konnte. Also dass zum Beispiel die Steinzeitmenschen die Mammuts ausgerottet haben mit ihren immer besseren Jagdtechniken über Jahrhunderte. Das haben die nicht so richtig gemerkt. Aber im Großen und Ganzen haben wir in diesen riesigen Kollektiven ein ganz großes Problem darin, wie können wir als Kollektiv kooperieren, und dass es halbwegs funktioniert. Und wie kann das funktionieren? Dass es dann irgendwelche verbindlichen Normen gibt und Werte? Denn dieses Vertrauen und diese Reziprozität, ja, dass wir einfach vertrauen, ich teile mit dir, du teilst mit mir, das funktioniert in diesen riesigen Kollektiven ja nicht. Ne?
Und was dann? Kurz einhaken würde, du sagtest mit der Entscheidungen, ja, also die Folgen von Entscheidungen, die sind unsichtbar oder kaum ergreifbar oder begreifbar. Da haben wir ja in den letzten 2 Jahren mal was ganz Neues erlebt. Ja, weil wenn ich mich entscheide, ja, mich nicht spritzen zu lassen, wenn ich mich entscheide, keine Maske zu tragen, dann hat das unmittelbare Konsequenzen.
Ja,
ja, sichtbar.
Das sind ja jetzt schon die Konsequenzen, wenn ich mich dann einer kollektiven Vorgabe entziehe. Mhm. Aber ich meine jetzt, das, was viel weniger als in sehr kleinen Kollektiven sichtbar ist, ist, wenn Entscheidungsträger etwas bestimmen und aufgrund einfach dieser unglaublichen Vielfalt von Faktoren, die auf unser gesellschaftliches Zusammenleben einwirken. Es ist ja heutzutage auch wirklich schwierig zu sagen, was hat eigentlich zu der Wirtschaftslage heute oder der ökologischen Situation oder der gesundheitlichen Situation geführt. Die ganze Summe von Entscheidungen und die Dinge, die Politiker nicht entschieden haben, die Eigendynamiken sind, das alles aufzudröseln, das ist ja unfassbar kompliziert. Und da haben es kleine Gemeinschaften leichter. Und Normopathie kommt eben da ins Spiel, dass unsere Veranlagung dazu, ein soziales Wesen zu sein, was natürlich und gesund ist, dass das in diesen riesigen Kollektiven, die wir uns jetzt organisieren, auf gesunde Weise, ich würde sagen, ganz schwer ist. Und die beiden Alternativen im Grunde genommen in so einem riesigen Kollektiv, die sich bislang dargestellt haben, waren entweder ein Kollektiv ist, sagen wir mal, relativ straff organisiert und dann recht funktional. Und dann gehen natürlich viele Ansichten, Meinungen, Empfindungen individueller Menschen unter. Ja, das sehen wir auch in Gesellschaften, die von ihrer Mentalität her noch deutlich kollektivistischer geprägt sind. Also ich nehme jetzt mal die Japaner, ja, die ja nicht so sehr lieben wie Regeln auf eine gewisse Art. Also wo es ja unfassbar ist, wie reglementiert kleine Dinge des Alltags sind, ja, und soziale Interaktionen, also wie viel unausgesprochene Gesetze es dort gibt. Und das wollen die aber so, zum großen Teil jedenfalls. Und dadurch ist Japan immer ein Land gewesen, das sich sehr effizient organisieren kann. Ob das effizient gleich führt zu guten Resultaten ist, das sei dahingestellt. Ja. Die Nazis waren auch effizient in manchen Dingen mit fürchterlichen Auswirkungen, aber sie waren halt effizient. Ja. Für das, was sie wollten, waren sie eine Zeit lang sehr effizient. Und effizient heißt nicht gut. Okay, dass wir das gleich mal klarstellen. Und die andere Möglichkeit ist die, dass in einer großen Gesellschaft ganz viel Vielfalt toleriert wird, dass Individualismus stark toleriert wird. Und naja, die Frage ist dann, wie effizient kann sich so eine Gesellschaft organisieren? Da gibt es vielleicht bislang auch noch wenig gelungene Experimente. Diesen extrem starken Kollektivismus kennen wir bereits sehr gut aus vielen ungünstigen Beispielen. Auf jeden Fall finde ich es für mich persönlich wichtig zu sehen, Normopathie, daran hat nicht irgendeine Person Schuld. Das ist nicht die Erfindung von jemandem, der sagt, so, wir machen jetzt mal aus einer freiheitlichen Gesellschaft irgendwas total Krankes. Normopathie ist etwas, was in unseren großen Kollektiven immer existiert hat. Und die Auswirkungen bzw. die Facetten von Leben, in denen wir diesen normopathischen Druck erleben, du hast gefälligst so und so zu denken, zu fühlen und zu handeln, die sind eben unterschiedlich angenehm oder unangenehm oder die sind unterschiedlich daran, wie kurzfristig sich ihre negativen Folgen zeigen. Ja, als im Wirtschaftswunder viele Dinge, sagen wir mal auch, genormt waren im Denken, wie Wirtschaftswachstum ist gut, besseres Leben durch Chemie, Kunststoff ist eine tolle Sache, Atomkraft wird alle Probleme der Menschheit lösen. Es gab diese Idee. 1957 hat Disney einen Film gemacht für Kinder, Dein Freund das Atom. Da waren damals führende Wissenschaftler und die Eisenhower-Regierung Berater bei Disney. Und die haben eine Welt in Aussicht gestellt, in der im Jahr 2000 es keinen Hunger auf der Welt gibt und keine Armut, weil jedes kleine Dorf einen Atomreaktor hat und alle haben kostenlos Energie. Und das war die Normopathie damals. Und wer dem widersprochen hat, wer das bezweifelt hat, war in den Worten von Franz Josef Strauß ein unverbesserlicher Ignorant oder ein Demagoge. Und das war die Normopathie damals. Und hat man damals irgendwas davon gemerkt, wenn man jetzt 1957 dachte, Atomkraft ist toll, Plastik ist nur gut, das Leben wird immer besser durch Chemie und durch Kernkraft. Hat man damals irgendwas davon gemerkt? Ich glaube nicht. Ja, die gesundheitlichen Probleme, die es durch diese Themen damals gab, die hat man ja damit nicht in Verbindung gebracht und die waren ja auch noch nicht so ausgeprägt. Und dass man irgendwann nicht weiß, was man mit Atommüll machen soll und dass irgendwann mehr Plastik in den Ozeanen ist als Fische und dass irgendwann kleine Jungs keine normalen Hormonsysteme mehr entwickeln, weil ihr Körper voll mit Mikroplastik ist, bereits im Alter von 8 Jahren und mit Phthalaten und mit diesen ganzen Hormonhämmern. Das wusste man ja alles nicht, das kam halt Jahrzehnte später. Das war auch Normopathie, dieses Denken, aber damit ließ es sich gut leben. Und insofern auch unsere heutige Normopathie, mit der wir es jetzt zu tun haben, auch diese letzten 2 Jahre, ja, das ist jetzt was, das zeigt sich sehr drastisch, sehr schnell, sehr intensiv, aber es ist nichts Neues. Die Entscheidungsträger, die jetzt da wortführend sind, haben das nicht erfunden. Es ist etwas, womit wir Menschen einfach diese Schwierigkeit haben, in großen Kollektiven, in denen wir uns organisieren, da neigen wir einfach dazu, wir alle. Und ganz wichtig für mich, ja, Christian Zahlwesen, mein Co-Autor in unserem Buch, ist eben auch, dass wenn wir Normopathie kritisieren, dann kritisieren wir eine Dynamik, ein Phänomen, aber Schuldzuweisungen an bestimmte sehr sichtbare Vertreter dieses Prinzips sind immer ein Hinweis darauf, ich will nicht wahrhaben, dass ich das auch in mir habe.
Das ist der Punkt, also der geneigte Zuschauer wird vielleicht mal von den Spiegelgesetzen gehört haben. Ja, also zurückgehend auf die hermetischen Gesetze, innen wie außen, unten wie oben, im Kleinen wie im Großen. Also das, was da auf unserer Lebensbühne geschieht, sozusagen ein Reflex, ja, oder eine Spiegelung dessen ist, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir über uns selber denken. Ja, und Erich Fromm hat das mal so formuliert. Die größte Angst des Menschen ist, sozial geächtet zu sein. Ja, und ich denke, das hat archaische Wurzeln, ne, der für vogelfrei erklärt wurde oder aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, dessen Leben war bedroht. Ja, und letztendlich schon als die Kinder, die Frühtraumatisierung der Kinder durch Wegnahme. Ich habe jetzt jüngst von einer Mutter gehört, die wurde bei der Entbindung oder wie auch immer kurz vorher positiv getestet. Und man hat sich erdreistet, ihr Kind 8 Tage in ein anderes Krankenhaus zu bringen. Das heißt, die ersten 8 Tage, die wichtigsten, ja, sozusagen, wo nach den 9 Monaten im Bauch die Mutterbindung, ja, das Urvertrauen gebildet wird, hat man aufgrund dieser positiv getesteten Mutter, hat man sie getrennt. Also, und dann hat so ein Kind natürlich Todesangst. Ja, absolute Todesangst. Also, dass das so tief eigentlich geht, letztendlich. Wenn ich ausgestoßen bin, wenn ich anders bin als die anderen, dann bin ich in Lebensgefahr.
Ja. Ja, und in der Kindheit ist das ja auch komplett real. Ne? Wir sind nicht lebensfähig. Ich meine, wie lange brauchen wir, bis wir uns versorgen können?
Keine andere Spezies auf diesem Erdball braucht so lange. Mhm. Und das hat ja offensichtlich hat das ja auch Sinn. Sinn für das Maß vielleicht auch von Verantwortung, was wir eigentlich als Menschen übernehmen müssten, dürften, sollten, braucht es diese lange Entwicklungsphase, bis wir in der Lage sind, weil wir im Gegensatz zu den Delfinen haben wir Hände. Nicht nur Bewusstsein. Ich denke, da sind die uns wahrscheinlich sogar voraus, die Delfine, mein Gefühl. Aber wir haben Hände, mit denen wir diese Welt gestalten können. Keine andere Spezies hat mit ihren Händen so viel verändert auf diesem Planeten wie der Mensch. Und dessen, da brauchen wir ja Verantwortung. Und das, ich glaube, das ist ja dann auch bei euch ein Schlüssel, wie man aus dieser krankhaften Normentsprechung rauskommt. Mhm. Ja. Also das würde ich gerne nochmal vorlesen von dem Anschauung Maas. Der geht ja in seinem Buch, also Das falsche Leben, sagt er, Normopathie ist die Anpassung an mehrheitliche Meinungen und Positionen, nicht weil diese etwa wahr sind oder als beste Möglichkeit das Leben sichern, sondern weil das falsche Leben damit am besten kaschiert und verleugnet werden kann.
Mhm. Ja. Was jetzt die Gründe auch dafür betrifft, warum ist das so ein wirksamer Mechanismus? Und es ist ja häufig so, dass man dann auch die Gegenfrage hört, ja, aber das sind doch auch intelligente Leute oder die können sich doch nicht alle irren oder die machen sich doch auch Gedanken und so weiter. Also warum ist es so, dass kognitive Intelligenz, IQ, in keiner Weise was darüber aussagt, ob Menschen zu Normopathie neigen. Also warum können hochintelligente Leute an ausgesprochen dumme Ideen glauben? Das war
manchmal, da kann es nicht abstrus genug sein. Und sie finden immer noch einen Weg, um das sozusagen schön zu reden. Und ich habe, also immer wieder wurde mir hier bewusst, im Gespräch mit Handwerkern, die Menschen, die sozusagen mit der Wirklichkeit, nicht mit der medial erzeugten Realität, sondern mit der Wirklichkeit zu tun haben, mit ihren Händen, weil wenn das Ding nicht funktioniert, müssen sie es reparieren und man sieht den Erfolg, dass sie es reparieren, dass die wesentlich gefeiter gegen diese mediale Beeinflussung, wesentlich mehr ihrer Intuition und ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen, als die sogenannten Intellektuellen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Und Handwerk ist ja wieder etwas, wo ich sagen würde, das entspricht in einem gewissen Ausmaß dem, was Dunbar herausgefunden hat über die kleinen Gemeinschaften. Das Feedback, die Resultate der eigenen Handlungen sind sehr unmittelbar.
Tun, ergehen, ja.
Ja, also ein Intellektueller oder ein Akademiker kann einen Haufen Bockmist verzapfen und vielleicht dafür einen Nobelpreis kriegen. Ja, also der Erfinder der Lobotomie hat den Nobelpreis für seine Erfindung bekommen.
Ja. Und also, das Herausnehmen,
ein Teil des Zerstören, ein Teil des Frontallappens, genau. Dafür gab es 1949 den Medizinnobelpreis.
Heute ist das verboten.
Heute ist das eine Foltermethode. Ne? Das ist also weltweit ja geächtet. Ja. Und das geht bei einem Handwerker eben nicht. Da ist, also manchmal, vielleicht kann er auch was kaschieren, aber im Allgemeinen ist es ein unmittelbares Feedback. Und was jetzt diese Dynamiken betrifft, warum eben Wissen auf der Informationsebene oder kognitives Denken überhaupt nicht schützt von Normopathie. Ich würde da zwei Wirkungsprinzipien gerne erwähnen. Das eine ist, Wiederholung erschafft die Illusion der Wirklichkeit. Das ist ja ein Prinzip, das hat Gustave Le Bon sehr schön beschrieben. Der hat ja dieses berühmte Buch über Propaganda verfasst, das von Goebbels gelesen wurde und von so einigen anderen Leuten. Und dazu gibt es ja auch die verhaltenspsychologischen Experimente, bei denen man einer Gruppe von Menschen sagt, passt auf, ich sage euch etwas und diese Aussage ist falsch. Und dann sagt man es, aber dann wird es wiederholt. Und wenn es immer wieder wiederholt wird, glauben die Leute irgendwann an diese Aussage, auch wenn man ihnen am Anfang gesagt hat, das sei falsch. Sie glauben also dann diesen Effekt von Wiederholung. Auch das ist ja ein Prinzip, was wir brauchen. Durch Wiederholung lernen wir die Welt kennen und wir lernen zu funktionieren. Also wenn so ein ganz kleines Kind im Kinderstühlchen irgendwas hat und fallen lässt, guckt, bumm, und dann na, hebt man es auf und es lässt es wieder fallen. Warum macht das Kind das? Also unter anderem ja deswegen, weil es noch nicht weiß, dass das jedes Mal runterfällt. Für das Kind könnte es ja sein, dass es irgendwann auch hochfliegt oder schwebt. Und Wiederholung zeigt uns durch Verlässlichkeit ja auch, dass manche Dinge real sind, weil sie sich immer wieder wiederholen. Nur wir können diesen Mechanismus in uns, dass sich Wiederholung einfach anfühlt, wie dann muss etwas real sein. Wir können den schlecht durchschauen, wenn wir eben wiederholt Aussagen ausgesetzt sind, die wir gar nicht überprüfen können. Also Wiederholung erschafft Wirklichkeit ist ein Grund dafür, dass Normopathie wirksam ist. Und kognitive Intelligenz schützt in keiner Weise vor diesem Prinzip. Das ist wichtig zu verstehen. Das andere ist, dass wir in uns Belohnungszentren haben, könnte man sagen, oder Belohnungssysteme in unserem Gehirn. Und da kann man zwar enorm viel zu sagen, aber nehmen wir mal die zwei ganz wichtigen. Es gibt das Dopaminbelohnungssystem und das Serotoninbelohnungssystem. Das Dopaminsystem hat viel zu tun mit Aktivität und Zielgerichtetheit, und das brauchen wir morgens, um wach zu werden. Und dieser kleine Ausstoß an Adrenalin, den wir morgens ja auch brauchen, Cortisol, in Gänge zu kommen, der aktiviert dieses Dopaminsystem. Und unter natürlichen Lebensumständen und wenn wir gut mit uns umgehen, erfahren wir Belohnung über das Dopaminsystem, indem wir sinnvolle Dinge tun. Weniger, indem wir sie erreichen. Also Ziele erreichen führt gar nicht zu dieser ganz großen Zufriedenheit, aber die Aktivitäten, die sinnvoll für uns sind und die dann irgendwann auch zum Erreichen von Zielen führen, die schütten eben gut Dopamin aus. Und dann gibt es das Serotoninsystem, das dann
so. Wir das Hüttenbauen ein, ne? Also eine Hütte, eine Hütte im Baum, im Baumhaus zu bauen, wunderbar. Aber wenn es dann fertig ist,
dann kann man sich vielleicht, dann kann man vielleicht, wenn man dann das Serotoninsystem aktivieren kann, indem man sich da drin entspannt und es genießt, auch gut. Ne? Ja. Aber das ist ja auch.
Serotonin, ja.
Es ist ja auch bekannt, dass Ziele erreichen nicht immer glücklich macht. Da gibt es ja auch viele prominente Beispiele wie Michael Phelps, die mit Abstand meisten olympischen Goldmedaillen irgendeines Sportlers gewonnen hat. Und der gesagt hat, jedes Mal nach Olympischen Spielen, wenn er wieder zig Goldmedaillen abgeräumt hat, war er depressiv für ein paar Monate. Und als er sein Training wieder aufgenommen hat für die nächsten Wettkämpfe, da ging es ihm wieder gut, da hat das dopaminerge System wieder Aktivierung gefunden. Und Serotonin ist eben das, wo dann durch Zufriedenheit mit dem, was ist, was wir bereits haben, also nicht mit dem erreichen wollen, mit dem auf was zugehen, sondern genießen können, was da ist. Ne? So wie Nahrung anbauen oder sammeln oder so, das ist Dopamin. Gegessen haben und zufrieden sein ist Serotonin. Ne? So kann man sagen. Wird auch entsprechend in den Hormonsystemen werden diese Hormone bzw. Neurotransmitter ausgeschüttet. Und jetzt greift eben die Normopathie hier in beide Systeme ein, weil Recht haben das Dopaminsystem aktivieren kann und eine Zugehörigkeit zu den Leuten, die mit mir übereinstimmen, die eben dann andere ausgrenzt, die nicht mit mir übereinstimmen, das aktiviert das Serotoninsystem. Natürlich mit unguten Folgen, aber es fühlt sich gut an. Und da ist auch mal wichtig, so ein bisschen diese Dinge zu entmystifizieren. Serotonin ist auch gekoppelt mit Oxytocin. Und bei Oxytocin, da heißt es ja immer so, ja, es ist Kuschelhormon, ja, es macht uns rezeptiv und sanft. Ja, mit Leuten, die wir als zu uns zugehörig empfinden, schon, aber mit anderen verstärkt es Ablehnung. Also da gibt es zum Beispiel eine hochinteressante Untersuchung mit Holländern. Und es gibt ja so ein Gedankenexperiment, ne, was man immer gerne macht zu Ethikfragen. Stell dir vor, da sind Bahngleise Und da siehst du eine Familie mit Kindern, die ist auf einem Bahngleis und da rollt ein Zug ran und du weißt, der wird die überrollen. Warum auch immer, vielleicht können die nicht hören oder was immer man sich jetzt denkt, warum das dann so ist, dass die nicht rechtzeitig weglaufen von dem Bahngleis. So. Und jetzt kannst du aber im Kontrollhäuschen eine Weiche einstellen, dass der Zug auf ein anderes Gleis geht und da überrollt er halt einen Menschen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, du könntest einen sehr dicken Mann auf die Gleise stoßen und der hält dann den Zug auf. Die Familie wird gerettet, der Mann stirbt. So. Und ja, das wird ja dann in verschiedenen Dingen, so verschiedenen Varianten durchgespielt. Also viele Leute zum Beispiel sagen, ja, den Schalter würde ich umlegen. Na, ich rette ja 4 Menschen und einer stirbt. Aber dann selber jemanden mit den eigenen Händen auf die Gleise zu schubsen, das finden dann viele Leute als ethisch nicht vertretbar. Obwohl es das gleiche Ergebnis ist, einer stirbt, 4 werden gerettet. Also ist so eine Variante von diesem Experiment. So, jetzt hat man mit Holländern Folgendes gemacht. Stell dir vor, der dicke Mann, den du schubsen musst, heißt, und dann nimmt man irgendeinen Namen, den es in Holland eben häufig gibt, Johann oder ne, irgend sowas. Da haben viele Leute dann genau die Bedenken, die man kennt aus diesem Experiment. Nee, also selber jemanden in den Tod schubsen, das geht nicht. Schalter umlegen, kein Problem. Ne?
Aber wenn er einen deutschen Namen hat, wa?
Wenn er dann Otto heißt, dann auf die Gleise, Otto. Ne? So, also das ist schon mal ein...
Ist das jüngst? Also das würde mich interessieren, ob diese Studien noch in der Jetztzeit, weil als Jugendlicher war ich in Holland mit meinem Brummfietz ja, unterwegs und ich habe also so einen deutschen Hass fast erlebt, wie in keinem anderen. In England war überhaupt kein Problem. Ich bin in Schottland irgendwo immer willkommen geheißen. Aber Holland, Heiligsblechle. Deswegen frage ich, ob das heute noch ist.
Ja, diese Studie ist aus den letzten, also diese Studie hat man erst in den 2010er Jahren begonnen überhaupt.
Okay. Art.
Und jetzt ja. Kommt's, wenn man jetzt den Leuten Oxytocin gibt, also Nasenspray, ne? Und dann macht man das Experiment, dann verstärkt sich diese Wirkung. Das heißt, etwas, was fremdartig erscheint, wird noch stärker abgelehnt mit mehr Oxytocin. Und das fühlt sich dann gut an, weil sich Oxytocin erstmal grundsätzlich gut anfühlt. Und wenn es sich eben gut anfühlt, Recht zu haben, Dopamin, und wir und ihr, wollen wir nichts mit zu tun haben, Serotonin, Oxytocin, wenn sich das gut anfühlt, ja, was will man denn machen? Menschen werden nicht darauf verzichten, zu denken und zu fühlen und zu handeln auf eine Weise, die sich irgendwie richtig anfühlt. Ob richtig anfühlen irgendwas damit zu tun hat, dass da Wahrheit gelebt wird oder was die langfristigen Auswirkungen auch auf einen selber sind. Aber diese neuronalen Belohnungssysteme, die haben eine große Macht. Es wird ja auch gesagt, dass Suchterkrankungen ganz viel mit diesen neuronalen Belohnungssystemen zu tun haben und so vieles andere mehr. Das kann extrem destruktiv sein. Das kann sogar destruktiv sein auf eine Weise, die man gar nicht verleugnen kann. Also jemand, der eine Flasche Wodka am Tag trinkt, der weiß kognitiv zumindest schon, wo das hinführt. Und das weiß man bei Normopathie ja häufig nicht. Ja, wenn ich jetzt andere Menschen ausgrenze oder ja, mich einer Mehrheitsmeinung anschließe, dann kann ich bei vielen Dingen ja wirklich glauben, das sei gut. Das sei die richtige Meinung. Menschen sind ja sogar bereit, diesen Belohnungssystemen zu gehorchen, wenn sie wissen, dass das ihr Leben ruinieren wird. Sogar dann, und wenn man das nicht so richtig weiß oder wenn man es einfach viel besser verdrängen kann, wie stark wird dieser Mechanismus erst dann wirken? Und das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass man das auf dem Schirm hat, denn das bedeutet ja auch, wenn ich es jetzt mit Menschen zu tun habe, von denen ich der Meinung bin, die vertreten eine normopathische Sichtweise. Ja? Und ich habe dann innerlich diesen Vorwurf, der sollte anders denken. Dann stellt sich für mich die Frage, ist das möglich? Also gibt es im Menschen irgendeine Fakultät, irgendetwas, was sagen kann, unabhängig von allem, was mich so prägt, meine Epigenetik, meine Vorfahren, meine eigene Biografie und die psychischen Prägungen, meine neuronalen Abläufe, alles, was so auf einen einwirkt. Unabhängig davon entscheide ich mich jetzt mal, dass, obwohl es sich gut anfühlt, eine bestimmte Meinung zu haben, ich eine andere habe oder andere zulasse. Das ist nicht realistisch. Und deswegen finde ich es hilfreich, dass wir sehen, in scheinbar individuellen Menschen greifen zum allergrößten Teil transindividuelle kollektive Dynamiken oder auch biologische Dynamiken, die sucht sich niemand aus, die haben wir eben. Und das ermöglicht mir, zumindest mal einen Fuß in die Tür zu kriegen, bei mir selbst, dass ich, auch wenn ich mit vielen Dingen überhaupt nicht einverstanden bin, dass wenn ich in Schuldzuweisungen gehe, die emotional aufgeladen sind, dass ich dann sehe, ah, okay, hier steigere ich mich in was rein, wo ich dem anderen Menschen eine Verantwortung zugestehe, die er gar nicht übernehmen kann.
Ist ja so schön, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht.
Diesen Punkt finde ich deswegen wichtig, weil ansonsten meiner Beobachtung nach ganz leicht Folgendes passiert. Man erkennt vielleicht, dass in der Gesellschaft manche Dinge gar nicht gut laufen, dass es normopathische Tendenzen gibt. Und aus einer inneren Haltung von Schuldzuweisung, wo man sich dann ja auch automatisch drüber erhebt, wo man glaubt, aha, weil ich an das und das Narrativ nicht glaube, bin ich halt auch der bessere Mensch, der Klügere und so weiter. Ja, und dann entwickelt man einfach Gegennormopathie. Und ich habe das reichlich gemacht in meinem Leben, als ich die konventionelle Medizin in Frage stellte und die akademische Wissenschaft und mich dann so in den Kreisen bewegt habe, die eben, sagen wir mal, alternativmedizinisch unterwegs sind und wo dann von Fritjof Capra bis Nassim Haramein irgendwie so die Alternativwissenschaftler viele interessante Sachen sagen. Naja, da habe ich gedacht, ich bin jetzt im Kreis der Richtigen und Guten und da gibt es genauso Normopathie. Normopathie hat nichts einfach nur mit den Inhalten des eigenen Denkens zu tun. Es hat was damit zu tun, grenze ich andere Meinungen, deren Vertreter aus, fühle ich mich überlegen, sehe ich die als unterlegen an, also gefühlt, emotional.
Die Schlafschafe der letzten 2 Jahre. Also ja. Dieser Ausdruck Schlafschafe ist sowas von borniert und arrogant. Ja, also von oben herab als Beispiel für diese Normopathie auf der anderen Seite und herabblicken.
Ja und ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis, was für eine transformatorische Kraft es eben haben kann, wenn anders damit umgegangen wird. Das ist für mich ein Amerikaner, Derek Black, der ist aufgewachsen in einer Familie von solchen White Nationalists, also so diese, sagen wir mal, etwas mildere Version vom Ku Klux Klan. Ne? Sein Patenonkel war der frühere Leiter des Ku Klux Klan und der war schon als 10-Jähriger ein Jugendaktivist für diese Idee, so, wir brauchen ein weißes Amerika und alle Nicht-Weißen, bitte nehmt euch einen Teil unseres Landes und dann könnt ihr da leben. Das ist ja so deren Idee. Und sehr stark antisemitisch, also die jüdische Weltverschwörung und so weiter, das spielt da eine große Rolle in diesem Denken. Und das war sein Weltbild, der kannte nichts anderes. Und natürlich, weil seine Familie so war, weil alle seine Freunde so waren, weil er nichts anderes kannte, war er normopathisch daran wunderbar angepasst. Sehr intelligenter junger Mann. Dann ging er aufs College mit 19 Jahren. Und da gab es einen jüdischen Kommilitonen, der recht bald rausgefunden hat, wer dieser Derek Black war. Also, dass das ein sehr aktiver weißer Nationalist war mit stark antisemitischen Ansichten. Und ein guter Freund von David Duke. David Duke war der Partneronkel, das ist so einer der Wortführer dieser Bewegung. Ja. Ehemaliger Ku Klux Klan-Chef. Ja. Ja, und dieser jüdische Kommilitone, Matthew, war sein Name, der hat diesen Derek Black zu seinen Dinnerpartys eingeladen. Und der hat ihn zu Gesprächsrunden eingeladen. Und der hat ihn nicht verdammt. Und er hat ihn nicht ausgeschlossen. Der hat nicht diese Cancel Culture betrieben, das ja heute so unfassbar extrem praktiziert wird. Ne? Gerade auch so mit dieser neuen politischen Korrektheitsbewegung, die ja gerade so in USA, Kanada, England extrem unterwegs ist und bei uns langsam auch kommt. Nein, der hat genau mit dem gesprochen, genau mit diesem Menschen, der alles verkörpert hat, was eigentlich sein Feindbild hätte sein können, aber er hat es eben anders mit umgegangen. Und innerhalb eines Jahres hat sich der Derek Black gewandelt von einem Aktivisten dieser White Nationalist-Bewegung zu jemandem, der jetzt Bücher schreibt darüber, wie man aus Hass rauswächst. Und der seinen Prozess beschreibt, wie er aus dieser Art von Normopathie, er nennt das jetzt nicht so, aber wie er da rauskam. Und das finde ich ein großartiges Beispiel, und es hat gerade mal ein Jahr gedauert, und es wäre mit Sicherheit nicht passiert, wenn dieser Matthew oder andere jüdische oder farbige Kommilitonen diesen Derek Black einfach abgeurteilt hätten und nur die Konfrontation mit ihm gesucht hatten, denn darauf war er vorbereitet. Der hat auch gesagt, als ich aufs College ging, mir war schon klar, da ich ja bekannt bin als White Nationalist, die werden rausfinden, wer ich bin. Und die werden auf mich einhämmern verbal. Und dann hat er sich schon, ne, dafür gewappnet und all seine Argumentationswaffen bereit gehabt. Aber nö, der Matthew hat gesagt, hier ist eine Hand. Hier, lass uns sprechen. Darauf war er nicht vorbereitet.
Das ist ja jetzt im Moment Hammer. Ich habe jetzt jüngst einen, ich weiß nicht, ob es aus dem Bundestag oder Landtag war, wo jemand von der AfD gefragt hat oder irgendwas in Frage gestellt hat in Richtung, glaube ich, SPD oder so. Und der dann sagte, mit denen rede ich gar nicht. Mit den Rechten. Die haben sozusagen kein Recht darauf, dass ich mit denen rede. Mhm. Also, wo sind wir gelandet? Ja, also diese Political Correctness wird ja immer schlimmer. Ja. Immer schlimmer oder immer sichtbarer durch die Medien. Ja, also das, ich glaube, so mancher Politiker wird einfach auch durch die Medien, ja, Medienvertreter, durch Suggestivfragen, ja, zu Aussagen gebracht, die aber sowas von ausgrenzend und heftig sind. Also dieses Nicht-Miteinander-Sprechen. Ja, also das, was, sag ich mal, eine Gesellschaft, es braucht immer welche, die nach vorne streben und welche, die sozusagen die Konservativen, die darauf achten, hey, aber wir haben auch Dinge, ne, Achtung, die können wir nicht mit dem Kind mit dem Bade auskippen, Bewahrenswerte. Das heißt, ja, es geht nur in diesem Diskurs oder in diesem Miteinander von gegensätzlichen Positionen. Und das wird im Moment sozusagen völlig ausgeschaltet, indem man, ne, in den letzten 2 Jahren ganz klar gesehen hat, findet nicht statt.
Ja.
Eine Auseinandersetzung, ja.
In den Sozialwissenschaften wird ja gesagt, dass Menschen, die zu linken politischen Ansichten neigen, mehr Mitgefühl haben und Menschen, die zu konservativen Ansichten neigen, mehr Gewissenhaftigkeit haben. Und beide Eigenschaften wären ja gut. Also ich denke, wir brauchen beides in der Gesellschaftsgestaltung.
Ja, es ist gerade spannend ja auch mit den sogenannten Linken. Also ich habe etliche Kommentare Leuten gesagt, ich bin jetzt nicht mehr links, weil das, was von den Linken kommt oder den sogenannten Linken und der Regierung, das ist nicht das, wofür ich ja früher auf die Straße gegangen bin. Ja, also völlig verblendet, dass sie eine Politik betreiben, die das Großkapital, ja, die des Großkapitals, also Weltwirtschaftsforum, und verteidigen das. Ja,
die Linken. Ja. Und wenn man sich jetzt mal das auch anschaut, in welcher Situation sind solche Politiker? Und was wär denn einfach mal so eine Alternative, um den Politikern eine andere Möglichkeit zu geben? Eine Fantasie dazu. Einfach mal, um das in den Raum zu stellen, um dann zu sehen, können wir das vielleicht auf unser persönliches Leben auch übertragen? Was wäre, wenn? Wir jetzt sehen, gut, die und die Dinge sind richtig, richtig schief gelaufen. Und die sind teilweise auch in Bewusstheit richtig falsch in die falsche Richtung gelenkt worden und es sind bewusst Sachen ignoriert worden und Informationen zensiert und ja, ist alles passiert. Und man bietet den Leuten an, passt auf, wir fordern nicht euren Rücktritt. Wir fordern auch nicht, dass ihr jetzt in den Knast kommt oder was auch immer. Könnt ihr es zugeben und könnt ihr, wenn ihr euch die Folgen anschaut, ehrlich, können wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen von dem, was diese Entscheidungen bewirkt haben und können wir gemeinsam das Schiff in eine andere Richtung lenken. Also ist diese Fähigkeit zur Vergebung, das ging in Ruanda. Das ging in Ruanda nach diesem Massenmord der Hutu an den Tutsi. 800.000 Menschen sind in 3 Tagen ermordet worden, auf zum Teil bestialische Art und Weise. Und dann gab es überlebende Tutsi, deren ganzen Familien sind abgeschlachtet worden. Und die haben Täter getroffen. Die haben Täter getroffen, die ihre eigenen Familienmitglieder abgeschlachtet haben. Und es gab Versöhnung. Und es gab, das hat Zeit gebraucht. Und natürlich mussten die Opfer, die Überlebenden, ihren Schmerz ausdrücken und ihre Wut und all das. Ja, aber die Hutu, jedenfalls viele, waren dafür auch bereit. Die haben sich das auch angehört. Und die konnten zugeben, was sie gemacht haben. Und das ist ein Grund, warum Hutu und Tutsi heute in Ruanda miteinander leben können. Und ich meine, ein solcher Massenmord in so kurzer Zeit, so intensiv komprimiert, das ist ja in einem relativ kleinen Land, so viele Menschen leben ja in Ruanda, nicht 800.000, ist ja ein Riesenanteil der Bevölkerung gewesen. Das ist möglich. Das ist nicht Rache und ich will Gerechtigkeit im Sinne von, sondern das ist eben, was da passiert, das war Heilung auf eine gewisse Art. Wenn das in der Politik möglich wäre, dass nicht immer sofort die Opposition sagt, sie müssen zurücktreten oder dass, was in unserer Demokratie auch wirklich ein Problem ist, dass, wie kommt man in ein Amt? Man kommt in ein Amt durch einen Popularitätscontest. Das ist ein Beliebtheitswettbewerb. Das hat mit Qualifikationen nichts zu tun. Ja. Man braucht
oder von oben schon, ne? Also bestimmte Personen werden dann oder ausgesucht für eine Funktion. Also ich habe manchmal das Gefühl, die jetzige Bundesregierung ist dafür ausgesucht, die Regierung als solches der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Ja, ich habe jetzt jüngst im Handelsblatt hat Klaus Schwab einen Kommentar geschrieben, also Klaus Schwab, der Gründer und Vorsitzende vom Weltwirtschaftsforum, wo er eigentlich schon von Governance 4.0 spricht, ne? Also im Prinzip von der Weltregierung, weil die nationalen Regierungen haben sich ja als unfähig erwiesen. Und also wenn man weiß, dass Frau Baerbock eben aus der Kaderschmiede und Herr Spahn oder so aus der Kaderschmiede von denen stammt, dass wirklich vor unseren Augen was implementiert wurde, ja, mit klaren Zielen, ja, die nationalen Regierungen, die müssen wir jetzt hinter uns lassen. Sowas. Also sowas gibt es auch, aber ansonsten, wer am meisten mitnickt, ja, und die oberen Ränge bejaht und ihnen das Wasser trägt und die Tasche trägt, der kommt natürlich nach oben. Aber diesen Aspekt des Vergebens. Jens Spahn hat aus welchen Gründen auch immer ja schon am Anfang gesagt, es wird die Zeit kommen, wo wir um Verzeihung bitten müssen. Ja, und da ist natürlich tatsächlich, das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung eigentlich für unser Gesellschaftssystem, weil es gibt aus meiner Sicht Menschen in diesem politischen Kasten, die sich tatsächlich irren, die wirklich glauben, ne, dass da eine Gefahr war und ne, dass sie wirklich im guten Glauben jetzt alles Mögliche tun, um unsere Gesellschaft zu schützen vor Unbill. Und dann gibt es mit Sicherheit welche, die genau wussten, was sie taten.
Ja.
Oder bei den Medien, ne? Weil die Medien, wenn man weiß, wer sie finanziert, ja, in welchen Händen sie sind. Und das ist, die Medien sind die treibenden Kräfte in dieser ganzen Geschichte. Aber auch die mit hineinzunehmen, ja, dass sie sich, also Kurs in Wundern, ne, es ist Irrtum. Ja, und Irrtümer können berichtigt werden. Es war ein Irrtum, dass dadurch eine bessere Welt geschaffen wird.
Und ich denke, aus Irrtümern kann man eben leichter lernen auf der Basis von Akzeptanz und Vergebung. Und was ist denn Vergebung? Letzten Endes ist es ja das Anerkennen, der andere Mensch ist nicht schlechter als ich, auch wenn die Auswirkungen von Irrtümern unterschiedlich drastische Konsequenzen haben. Verhaltensweisen können besser und schlechter sein. Aber der Wert eines Menschen, wenn wir an Normopathie Kritik üben, hat es ja auch ganz viel damit zu tun, dass viele normopathische Tendenzen den Wert, die Würde von Menschen untergraben. Ja, das werde ich nicht lösen, wenn ich das Gleiche tue. Wenn ich sage, ja, aber weil jemand Normopathie in einem dramatischen Ausmaß vertreten hat, ist dessen Wert oder Würde geringer einzustufen. Jetzt kann man das alles leicht sagen. Die Frage ist ja, fühle ich das auch? Oder habe ich in meinem Körper starke emotionale Aufwallung? Und das passiert. Wenn es passiert, dann gibt es die Möglichkeit, dahin zu gehen und zu schauen, gut, was fühle ich da? Wo kommt das her? Einfach offen fragend es wahrnehmen.
Und, also Ohnmachtsgefühle als Beispiel. Ne? Also in den letzten 2 Jahren, so viele Menschen kam das ja hoch, Ohnmacht. Und ich kann mich gut an ein Gespräch mit jemandem, auch der in den Medien unterwegs ist, als er seinen Sohn, also ne, dass die Maskenbefreiung nicht akzeptiert wurde von der Schule und da kam die Wut hoch und die Wut und die Wut und ich sage, woher kennst du das? Von seinem Vater. Also, dass diese Zeit auch dazu angetan ist, genau das, ne? Also wenn ich so in Emotionen komme, dann sind es ja meine Emotionen. Ja, und sie können auch nur bei mir sozusagen gelöst werden. Also indem ich hinschaue, wo habe ich denn diese Ohnmachtsgefühle gehabt, ja, wo ich nicht reagieren konnte, wo ich nicht adäquat ja, meine Grenzen setzen konnte. Und das war in der Regel als Kind. Ja, also eigentlich eine wunderbare Einladung seitens dieser Geschehnisse, uns von diesen alten Lasten, emotionalen, sag ich mal, Müll oder noch nicht befreiten, noch nicht angeschauten Dingen jetzt zu befreien und dann in die Selbstverantwortung zu kommen. Weil das ist ja das auch, was ihr beide in dem Buch sehr gut als Ausweg, ja, also Selbstverantwortung und die Natur, ja, die Natur hilft uns, so habe ich jedenfalls euch auch verstanden, zu unserem Wesen zurückzukehren.
Die Natur hilft uns ganz stark aus vielen Gründen. Einer davon schließt sich nahtlos an das, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, diese Belohnungssysteme in uns sind ja so, dass wir nicht darauf verzichten werden, danach zu suchen, dass wir uns gut fühlen. Also das wohnt uns inne. Und es kann sich eben gut anfühlen, Recht zu haben. Und es kann sich eben auch gut anfühlen, Recht zu haben mit gegenkulturellen Ansichten und Meinungen. Und insofern ist eben engagierte Gegner von irgendwelchen Missständen, nicht unbedingt frei von Homöopathie, er hat sich nur für eine andere entschieden. Das kann auch sein. Also das, so muss man das sehen, und wer das nicht tut, ist eine geringere Lebensform, ist Homöopathie, egal ob die Ansichten inhaltlich viel Weisheit enthalten. Das ist bei dem Thema erstmal nicht so relevant. Und unsere Belohnungssysteme mehr davon zu entkoppeln, dass wir uns so starke Belohnung empfinden. Und das sind ja biologische Dinge, ja, wenn da Dopamin ausgeschüttet wird oder Serotonin, Oxytocin. Das ist ja biologisch, was dann passiert. Und es fühlt sich eben an, wie sich's anfühlt. Da kann ich ja auch nicht drüber bügeln mit irgendwelchen Gedanken, ja, oder Glaubenssätzen oder sonst was. Wenn ich aber wieder lerne, dass diese Belohnungssysteme mehr aktiviert werden durch Natureinflüsse, also indem man zum Beispiel am Morgen, wenn das dopaminerge System seine Zeit hat, aktiv zu werden, wenn man da sinnvolle Körperübungen macht, sich mit der Natur seines Körpers beschäftigt, wenn man frischer Luft und kaltem Wasser ausgesetzt ist, eine schöne kalte Dusche am Morgen und vielleicht, wenn man es kann, morgen etwas Zeit auch draußen zu verbringen, ne, in den Himmel zu schauen morgens, kann sehr gut sein für die Aktivierung des Dopaminsystems. Wenn man eben auch...
Die meisten vergiften sich morgens mit der Zeitung oder die neue
mit dem Handy.
Ja, mit dem Handy, Telegram-Kanäle. Ne, was,
genau.
Das ist wieder ein Mist in der Welt passiert und merken gar nicht, dass sie in diesen Tag mit solchen Informationen
starten. Ja, und auch mit diesem Muster, ich aktiviere mein dopaminerges System durch Informationen. Egal, was für Informationen sind, auch wenn es freundliche Informationen sind. Aber dann überfrachten wir diese Funktion, ich aktiviere Dopamin durch mentale Tätigkeit. Und deswegen wäre so eine Grundidee, lass mal morgens eine Stunde alle Bildschirmgeräte weg. Tablet, Smartphone, mindestens eine Stunde nicht angucken. Kümmere dich, wenn es jetzt nicht Sachen zu tun gibt, wie die Kinder so fertig machen und so, wenn du die Zeit hast, kümmere dich erstmal um dein körperliches Leben. Na, trink was Warmes, nimm eine kalte Dusche und mach ein paar vernünftige Übungen und verbring vielleicht auch ein bisschen Zeit draußen. Ja, aber es regnet. Ja, dann geh mal raus und fühl mal wieder, was Regen ist auf der Haut. Es ist wirklich gleich ein Todfeind, der auf Sichtweite abgehalten werden muss. Ne? So, also Natur wieder kennenlernen, auch die Komfortzone in der Hinsicht ein bisschen auszudehnen. Und das für das Serotoninsystem am Abend eben auch oder irgendwann am Tag einfach auch mal Zeiten zu haben von weniger Reizen. Also Spaziergänge ohne Smartphone. Mit dem Hund rausgehen ohne Smartphone. Im Garten sitzen und einfach mal auf den Baum gucken. Diese Zeiten von weniger Reizen, die einfach unseren Neurotransmittersystem auch erlauben, sich wieder so zu kalibrieren, dass ich nicht ständig nach Orientierung und nach Wohlgefühl suche, durch welche Meinung habe ich eigentlich gerade. Dieser Freiraum, dass ich zufrieden sein kann ohne Meinungen. Ohne gegen eine Meinung zu sein oder für eine. Das ist auch was Biologisches. Es ist nicht umsonst, dass die ganzen meditativen Traditionen der Menschheitsgeschichte entstanden sind in der Natur. Also der Buddha, der war ja ein Prinz, aber der hat seinen Palast eben verlassen und hat die letzten 54 Jahre seines Lebens halt draußen gelebt. Und die ganzen indischen Yogis haben normalerweise in den Bergen, in Wäldern, die haben draußen gelebt. Und das war zu Zeiten, als drinnen Leben noch sehr viel natürlicher war als heute. Also außer vielleicht bis auf offene Feuerstellen und den Rauch, den man dann hat. Ja. Die Natur bringt uns eben wieder zurück in ursprünglichere Wirkungsprinzipien. Und dann ist eben Recht haben nicht mehr so wichtig. Ja?
Also im Prinzip geht es ja um diese Entfremdung von uns selbst. Ja, also beziehungsweise, ne, der Marx ist ja jemand, der, also der Verlust der Beziehungskultur und der wichtigste Mensch, zu dem wir die Beziehung verloren haben, das sind wir selber.
Ja.
Das heißt, Zugehörigkeit könnte sozusagen nicht so ein Problem werden, wenn wir uns wieder selber zu uns selber zugehörig fühlen, ohne es von anderen Meinungen oder Informationen abhängig zu machen. Ja.
Mhm.
Ja. Ja. Das heißt, wie siehst du neben der Vergebung, ganz wichtiger, ich sag, aber auch uns vergeben, dass wir uns sozusagen ganz genauso verhalten haben in den letzten 2 Jahren, hier und da, wie die wir kritisiert haben. Mhm. Ja, auch das will vergeben werden. Und die Akzeptanz, dass es Menschen gibt, die aus irgendwelchen Gründen Angst oder wie auch immer so handeln, wie sie handeln und trotzdem für sich einstehen. Also das ist, merke ich auch im Umgang immer mehr, es ist, hier sind im Haus alle eigentlich gespritzt, außer den Kindern. Und wir können gut miteinander umgehen. Die wissen, ne, dass ich nicht gespritzt bin und dass ich das auch nie machen werde und dass ich auch keine Maske trage oder so. Aber wir können miteinander sprechen und uns austauschen, ohne in jetzt über, das überzeugen wollen. Das ist ja, ich muss niemanden überzeugen, aber für mich einstehen. Hm. Für meine Position, ja.
Als Gandhi noch in Südafrika gelebt hat, das war ja das erste Land, in dem er so Aktivist wurde, weil er zunächst mal als privilegierter Anwalt dahin kam und nichts wusste über Südafrika im Grunde und da er sehr schnell gemerkt hat, wie dort mit Indern und allgemein dunkelhäutigen Menschen umgegangen wurde. Und in der frühen Phase seiner Tätigkeit als Aktivist, da ging er ja zu seinem Gegner, das war General Smuts. Ja, General Smuts war ein ganz wichtiger Befehlshaber damals, der eben diese Gesetze dort durchgesetzt hat. Und Gandhi sagte zu Smuts, ich werde am Ende gewinnen, und zwar mit ihrer Hilfe. Und der Smuts war natürlich empört, was dieser kleine dunkelhäutige Mann sich da einbildet. Und in seiner Autobiografie schreibt Smuts so schmunzelnd, würde ich vermuten. Und er hat recht gehabt. So ist es gekommen. Und was Gandhi halt gemacht hat, er hat sehr klar seine Ansicht vertreten und ist sehr klar für die Menschen eingetreten. Und nie gegen die Buren, nie gegen die weißen Südafrikaner. Und als es Versammlungen gab, und da haben dann andere Inder oder ja, andere dunkelhäutige Südafrikaner angefangen zu wettern über die Buren, da hat er das sofort unterbunden. Gesagt, darum geht's nicht. Na? Und das ist ihm ja auch nicht in die Wiege gelegt worden. Der war als junger Mann ja auch oft wütend. Aber er hat es eben verstanden, Wut zu kanalisieren in eine positive Kraft für etwas, nicht gegen jemanden. Und weder die Buren in Südafrika noch das britische Empire später in Indien hatten auf Dauer eine Chance dagegen. Oder als es diese Demonstration in der DDR gab, da habe ich mal einen Bericht gesehen von einem damaligen Stasi-Mitarbeiter. Die waren ja da in ihrer Zentrale. Und die hatten ja Angst, mein Gott, jetzt marschieren da, weiß der Teufel, wie viele Zehntausende Menschen, wir können die ja nicht alle erschießen, das waren zu viele. Was machen wir? Und was sie dann ja gemacht haben, Demonstration, sie haben Blumen vor das Stasi-Gebäude gelegt. Und ich werde nie vergessen, wie dieser eine ehemalige Stasi-Offizier gesagt hat, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Blumen. Damit konnten wir nicht umgehen.
Ja.
Ja, und was ist, wenn wir anerkennen können, Menschen verhalten sich so, wie sie das tun, weil sie nicht anders können. Menschen machen ihre Sache gut, wenn sie es können. Und unsere Verfehlungen, unsere eigenen persönlichen, sind geschehen, weil wir es nicht besser wussten und nicht anders konnten, weil unser Gehirn, unsere Psyche so funktioniert haben. Wir haben uns dieses Design nicht ausgesucht. Wir leben mit dem, wir versuchen das Beste draus zu machen. So tun es auch die Leute, deren Verhalten wir stark kritisieren. Trotzdem kann ich natürlich Dinge kritisieren, die ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Aber das sind Geschehnisse, das sind Dynamiken, das sind nicht Menschen. Und ist das immer leicht? Nö. Fühle ich mich manchmal so, als würde ich den am liebsten? Ja. In Ordnung. Auch das ist Teil meiner Psyche und auch die habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich kann den bestmöglichen Umgang damit pflegen. Ja?
Und ich eine liebe Freundin hat uns einen Drei-Wort-Satz gegeben, wenn wir ins Urteilen kommen, ja, wieder mal ins Urteilen kommen, drei Worte hinten dran zu hängen, so wie ich. Mhm. So wie ich. Und schon kommt man ins Schmunzeln, ja, worüber man, ne, mit dem Zeigefinger und drei Finger zeigen auf uns zurück. Also, dass wir uns ernst nehmen als Menschen und vor allen Dingen uns vergeben, dass wir uns hier und da immer wieder neu geirrt haben. Und ja, ich fand das sehr schön, dass du diesen Bogen bekommen hast, dass es nicht darum geht, hier sozusagen diese der eigenen Normopathie zu frönen, ja, sich über die Normopathen zu stellen. Ja, nein, so wie ich. Ja, weil aufgepasst, wo sind die Belohnungssysteme? Da durchaus dieses Biologische mit reingenommen. Ja, magst du noch ein Schlusswort mit deiner Vision, wie wir da rauskommen?
Ja, dieser Punkt, den wir zwar schon gestreift haben, den ich aber noch mal vertiefen möchte, ist Zeiten der Stille.
Ja.
Und Rückanbindung an Natur. Mhm. Das finde ich, naja, im Informationszeitalter noch mal ganz besonders wichtig. Es gibt Forschungen, die sagen, dass der Durchschnittsmensch heute in 2 Monaten visuell so viele Informationen sieht, wie vor 200 Jahren in einem ganzen Leben. Und das ist natürlich nichts Natürliches mehr. Und auch hier ist es so, da spielt jetzt erstmal der Inhalt der Information, das, womit man sich beschäftigt, nicht die wichtige Rolle, sondern einfach diese Tatsache, dass wir für diese unfassbare Masse an Informationen nicht gemacht sind. Dass in unserem Gehirn und unserer Psyche dann diese ganz vielen unvollständigen Eindrücke zurückbleiben, dass das auch konkret ein Stressmuster aktiviert. Das ist auch nicht veränderbar. Also da gibt es auch keine Adaption oder vielleicht dauert die 2 Millionen Jahre, was auch immer, aber die ist jetzt nicht in unserer Lebensspanne möglich. Und wenn wir auf diese Weise uns von Natur entfremden, von natürlichen Wirkungsprinzipien, und zwar in dem Ausmaß, wie es nicht notwendig ist. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ja, beruflich, ne, PC, Handys, so sind notwendige Geräte geworden. Was machen wir gerade? Wir sitzen auch am PC, völlig klar. Aber niemand zwingt mich dazu, dass das meine Freizeitgestaltung bestimmt. Ich muss nicht twittern. Ich muss nichts posten. Ich muss auch nicht ständig irgendwelche Social-Media-Dienste checken oder irgendwas in der Richtung. Ich muss auch nicht immer erreichbar sein. Und ich muss auch nicht Netflix haben und ich muss auch nicht endlos YouTube-Videos gucken und. Ich kann einfach im Park spazieren gehen und kein Smartphone dabei haben. Ich kann einfach mal da sein. Das klingt unspektakulär. Wie soll das große Probleme im Leben lösen? Ich behaupte mal, ein Teil der Problematik, die wir als Menschen haben, geht darauf zurück, dass diese unspektakulären, essentiellen Dinge zu kurz kommen. In der taoistischen Tradition heißt es, nimm dir eine halbe Stunde Zeit am Tag fürs Nichtstun, außer du bist sehr beschäftigt, dann brauchst du eine Stunde.
Und da kommen wir ja, sag ich mal, ich komme aus einer protestantischen Familie und die protestantische Arbeitsethik ist ja heftig, ja, also dass man, also in meinem Leben gesehen, ich habe meinen Hang zur Muße, also das, was du beschreibst, dass ich einfach nur draußen sitze und den Vögeln zuhöre, den Wolken zuschaue oder so, als Faulheit, ja, bezeichnet innerlich und habe es verurteilt, ja, und habe dann den Fleißigen gemimt, ja, also dieses zutiefst menschliche, einfach nur da sein und wahrnehmen, was jetzt in diesem Moment ist, wessen Teil ich bin oder so. Ja, unspektakulär, aber ich glaube, in den Wirkungen spektakulär. Also, dass ich mehr bei mir bin.
Und ganz besonders in den Wirkungen auch wichtig, wenn man das nicht gut aushalten kann. Also wenn dieser Juckreiz, jetzt muss ich aber mal wieder, ne, und dann macht man wieder irgendein digitales Gerät an, wenn der stark ist, dann würde ich sagen, dann ist das einfach gut, hinzuschauen. Ne? So, warum halte ich es eigentlich mit mir selber nicht lange aus? Ne? Und vor allen Dingen auch, auf welcher Basis, wenn ich Ideen darüber habe, was in der Welt anders laufen sollte, auf welcher Basis stehen solche Ansichten? Wie halte ich es denn mit mir selber aus? Bin ich die Person, von der ich gerne mehr in der Welt sehen würde? Also Gandhis berühmter Satz, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, sehr viel zitiert, aber was für eine Tiefe das hat und wie...
Sei du der Mensch, den du dir als Kind gewünscht hast, dass er bei dir...
Und Stille zeigt uns viel darüber auf, denn man kann sich natürlich ganz leicht sagen, dass man dieser Mensch ist, solange man in permanenten Wechselwirkung mit starken äußeren Reizen sind. Ich meine jetzt nicht diese äußeren Reize wie die Natur, die enorm auf uns wirkt, aber die wirkt eben auf eine Art, in der Geschwindigkeit, in der wir uns selber wahrnehmen. Wenn ich dauernd von einer visuellen Information zur nächsten klicke, dann ist die Selbstwahrnehmung wahrscheinlich um einiges weniger gut. Alleine wegen der Geschwindigkeit dieser Reize. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, unterschätzen wir diesen Faktor nicht. Und was damit einhergehen kann, ist, dass das Erleben von Sinn auch wieder sich bereinigt von vielem, was ich mit Sinn assoziiert habe. Und wenn wir sagen, es kann eben sein, dass sich Recht haben gut anfühlt, das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja, dass Recht haben dieses Dopaminsystem aktiviert und sich das dann erstmal zum Lustgefühl einhängt. Ja, okay, gut. Ja, wir haben eben diese neuronalen Systeme. Aber was ja noch tiefer ist als so ein kurzfristiger Lustgewinn, das ist ja Sinn. Sinn zu empfinden fürs Leben ist das Allerwichtigste.
Also Viktor Frankl hat das ja.
Viktor Frankl ist ein super Beispiel dafür, ein Mensch, der 4 Konzentrationslager überlebt hat, also widrigste Umstände kennengelernt hat und der auch später diese außergewöhnliche Arbeit gemacht hat, sowohl mit selbstmordgefährdeten Menschen wie eben auch mit Delinquenten, mit richtig jungen Schwerverbrechern und eben gesehen hat, das ganz Wesentliche ist die Sinnlosigkeit. Ja. Menschen bringen sich nicht um, weil sie eine schlimme Zeit haben, sondern weil sie keinen Sinn im Leben sehen.
Und er hat das ja auch im KZ erlebt, ne, dass die bei gleichen Ernährung oder so, die das als sinnlos empfanden, was ihnen da widerfuhr, sind gestorben.
Ja. Und Sinn kann sich natürlich auch, das Erleben von Sinn, das kann heute so viele Surrogate haben, so viele Ersatzsinnstifter. Und da bietet sich natürlich unser Informationszeitalter mit immer neuen Hydra-Köpfen an. Ja? Von der ganzen Selbstoptimierung zu der ganzen politischen Korrektheit, zu diesen ganzen digitalen Subkulturen, die es da gibt, die irgendwie suggerieren, was Sinn sein könnte, sollte. Aber was ist, wenn wir... Sind Vorgaben, ja. Und was ist, wenn wir durch Stille, durch Zeit der wenigeren Reize, das überhaupt erstmal wieder, ohne es gleich definieren zu müssen, ohne dass daraus der nächste Aktionismus wird, ohne dass das nächste Projekt daraus wird, dass wir uns erlauben, die Wiederentdeckung von Sinn in Stille auf eine Weise, die nicht gleich in den Schema passt, aber die erlebbar ist, wie zum Beispiel, ja, wir können uns ausdrücken, zu sein an sich, ist die tiefste Sinnerfüllung, möglicherweise. Was ist, wenn das möglich wäre?
Vielleicht, Christian, lass uns in nicht allzu weiter Ferne nochmal über den Sinn sprechen, weil ich glaube, das ist so... so sinnvoll, ja, darüber zu sprechen, ja, über die Sinnlosigkeit, das Leiden an der Sinnlosigkeit in der heutigen Zeit, das würde jetzt tatsächlich sprengen. Also ich meine, da ist ganz viel drin, was, worüber wir sprechen könnten. Wollen wir das? Vielleicht hast du irgendwann demnächst nochmal Zeit für ein weiteres Gespräch. Wirke ich dich jetzt ab, aber wir sind schon richtig voll über der Zeit. Ja, bei dir stoppt es jetzt gerade wieder. Dann fange ich jetzt einfach mit der Abmoderation an. Da bist du wieder. Ich danke dir, Christian, für diesen Bogen, den du da gespannt hast. Und tatsächlich, also von mir aus wirklich sehr, sehr gerne, dass wir auch noch mal ein Gespräch über den Sinn machen, wenn du mal wieder Zeit hast. Und ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, auch wenn es unseren zeitlichen Rahmen total gesprengt hat. Aber es war einfach, das war so wunderbar fließend. Das wäre sozusagen Strangulierung gewesen, wenn nicht jetzt zu sagen, oh, jetzt haben wir eine Stunde schon drüber. Vielen, vielen Dank, Christian Dietrich Opitz. Und möge dein Wirken weiter segensreich sein.
Ja. Dankeschön, Götz.
Danke. Ja, ihr Lieben, mit Hochnäsigkeit ist da nichts zu machen, sondern vielleicht diese drei Worte, so wie ich, wenn wir mal wieder urteilen, und die Einladung, mal wieder in die Stille zu gehen. Tatsächlich habe ich das gerade mit dem Handy jetzt seit ein paar Tagen praktiziert. Ich lasse es nachts über weit weg und morgens nicht gleich als erstes. Das sind kleine Übungen mit großer Wirkung. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV, und danke erstmal für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.